Woche waren wir mit Judentum und Jesus Christus. Und wir haben festgestellt, Juden wollen nicht viel mit Jesus zu tun haben. Und heute wollen wir feststellen, ob die Moslems mehr mit Jesus zu tun haben wollen als die Christen oder die Juden. Also wir wollen uns ein bisschen Gedanken über den Islam machen. Christen und das Feindbild Islam der Christen, das Feindbild der Christen als Islam. Aber zuerst lade ich euch herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Und zwar am Freitag. Warten auf Gottes Antwort, das ist das Allerbeste. Nicht auf Menschen antworten zu warten, sondern auf Gottes Antworten. Gott hat immer die Lösung für unser Problem. Aber er will gesucht werden, er will gefragt werden. Auf Gott muss man manchmal warten und Gott lässt sich manchmal Zeit. Bei Gott geht manchmal vieles für uns viel zu langsam. Bei ihm ist das alles blitzschnell. Er hat ja keine Zeit, keinen Zeitbegriff. Für ihn gibt es keine Zeit, aber für uns ist es zu langsam. Wir müssen warten, bis seine Stunde gekommen, bis dieses Kairos da ist. Wir leben nach der Zeit Kronos, also Chronologie, die fortlaufende Zeit, aber Gottes Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus sagt, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Warten auf Gottes Antwort wird am Freitag das Thema sein. Am Samstag, Jesus war mehr als nur ein Mensch. Fortsetzung von dem, was wir letzte Woche gehört haben, Israel und die Gemeinde und was heute Christen und das Feindbild Islam. Also Jesus war mehr als nur ein Mensch. Er war mehr als Mensch und doch war er ein Mensch. Er wurde als ein Gebärden erfunden, als wie du und ich. Und dann am Sonntag, den 13. um 10 Uhr, hinter uns steht der Himmel. Und das ist gut zu wissen. Ich bin nicht allein. Als Jakob floh und dann in der Wüste dort irgendwo lag, hat er einen Stein als Kissen genommen und er sah den Himmel offen und er sah die Himmelsleiter und wie die Engel Gottes rauf und herniedersteigen. Das war seine Bekehrungsstunde und er wusste, egal wo ich jetzt hingehe, hinter mir steht der Himmel. So zu unserem Thema heute. Christen und das Feindbild Islam. Ich werde vor allem evangelikale Christen mir vornehmen, denn ich möchte jetzt mit den anderen Christen nicht viel zu tun haben. Letztendlich wie Katholiken und Lutheraner. Denn für mich ist die lutherische oder evangelische Kirche nur ein Ableger der katholischen Kirche. Die einen haben 7 Sakramente und die anderen haben nur 2 Sakramente. Naja, was ist besser, 7 oder 2? So, lasst uns einfach. Wir wollen uns nicht mit Religionen groß beschäftigen, aber wir müssen uns auseinandersetzen mit Religionen. Um uns herum leben so viele Menschen mit anderen Bekenntnissen oder Benennungen und so weiter. In 20 Jahren ist jeder 4. Erdenbewohner ein Moslem und so weiter. Und wir haben jetzt hier schon die stärkste in Deutschland, die stärkste Kirche nach der evangelischen Kirche ist der Islam. So im Westen ist da leider auch eine große Unwissenheit in Bezug auf den Islam. Was ist der Islam? Man hat ja gehört, das ist eine komische Religion, sie haben den Propheten und die haben ein Buch, das in Arabisch gelesen wird und so weiter. Bei Nichtchristen und bei Christen und so weiter, bei Nichtgläubigen und bei vielen wahren Gläubigen herrscht ein falsches Bild vom Islam. Ich möchte da einfach ein bisschen helfen zu verstehen, denn Religion bleibt Religion. Religion ist nichts anderes als ein Weg zu Gott. Und in der Religion wirst du Gott nicht finden. Die sind also Gottesbilder, wo die Menschen haben, der einen so, der andere so. Manche denken, der Islam, das ist eine gewalttätige Religion, frauenfeindlich und dergleichen, aber das ist ja nicht wahr, wenn man sich genau auseinandersetzt. Also ich habe, wenn ich so in Pakistan ist ein muslimisches Land, da bin ich in einer Veranstaltung, wir waren so insgesamt 13.000 Leute in diesem Stadion und neben mir sitzt ein Innenminister, dann der Polizeichef von Lahore und dergleichen und sage, Sie sind doch Christ. Sie benehmen sich wie Christ, sie heben die Hände hoch, beten in Sprachen und so weiter. Und wie können Sie Politik, also Sie müssen ja, wenn Sie in der Stadtverwaltung sind, dann müssen Sie ja Moslem sein. Ja, ich bin Moslem. Und das werde ich auch nicht verleugnen. Aber ich werde auch nicht verleugnen, dass ich an Jesus glaube und Jesus lieb habe und so weiter. Wissen Sie, was ich den Leuten sage? Ich bin ein viel besserer Moslem, seitdem ich an Jesus Christus glaube. Ich bete mehr, wie die alle zusammen. Ich bete mehr als 75 Mal am Tag. Ich faste und ich helfe den Armen und ich lese die Bibel und ich heilige die Bibel. Ich habe eines gelernt in diesen islamischen Ländern. Die Leute haben Ehrfurcht vor Gott. Die haben Ehrfurcht vor Gott, was uns hier in Deutschland total fehlt. Ich habe meinen Koffer hingestellt auf dem Boden, plötzlich nimmt mein Pastor den Koffer und stellt auf den Tisch. Ich stelle es wieder runter. Und er nimmt wieder meinen Koffer und stellt es wieder auf den Tisch. Sage, Bruder, was ist denn da los? Weißt du, die Leute wissen, in deinem Koffer ist die Bibel. Und Wort Gottes legt man nie auf den Boden. Wort Gottes ist heilig. So, nur als Beispiel. Oder wir haben in einer islamischen Stadt, haben wir einen Freigottesdienst, nicht Freigottesdienst, einen Gottesdienst gehabt mit offenen Türen. In einer mohammedanischen Stadt. Und was passiert? Die Leute gucken rein, sind ganz andächtig. Wir predigen, wir beten, wir singen und die gehen rückwärts raus. Denke ich, anständig sind die Leute hier. Und das, also die Leute, Passanten, das war so eine Kirche oder so ein Saal, wie bei uns der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Mittendrin so eine Stadt, Kreisverkehr ringsherum. Leute konnten reingucken, die Türen waren nicht verschlossen, die waren offen. So hat man sich versammelt als Christen. Und war ja bekannt, eine christliche Versammlung. Es ging um Jesus. Und wir haben Jesus gepriesen. Und die gehen rückwärts raus. Dann frage ich dann einer der meiner, wo mich begleiten, warum gehen die Leute immer rückwärts raus? Dann sagt man, wissen Sie, der Gottheit oder dem Gott oder Gott zeigt man nie den Hintern. Man geht immer aus Ehrfurcht rückwärts raus. Du siehst also, die Leute haben Ehrfurcht vor Gott. In ihren muslimischen Ländern, was es auch immer ist. Also wir waren dann in einer anderen Stadt, da war da gerade so Trauerfest, also muslimische Feste sind ja meistens Trauerfeste in bestimmten Sachen. Also die haben nicht aufgepasst, dass der Prophet keine Nachkommen mehr hatte und. Und es war ein Trauerfest. Die haben geheult einige Tage und da heulen sie auf der einen Seite und auf der anderen Seite singen die Christen Glory, Glory, Halleluja. Und die vertragen sich. Man muss natürlich vorsichtig sein, man muss nicht hetzen. Und als ich dann in einer anderen Gegend war, da wurde ein Christ erschossen und meine Frau rief dann an, hast du gehört von diesem Anschlag, da wäre ein gläubiger Pastor erschossen worden, bist du es vielleicht? Ich war in der Gegend, wo der erschossen wurde und dann habe ich die Leute gefragt, ja, warum wurde der erschossen? Sagte, wissen Sie, der hat, während der Imam seine Gebetsrufe da rausgegeben hat, hat er per Lautsprecher das Vaterunser gebetet und das christliche Glaubensbekenntnis. Der Bürgermeister ist zu ihm persönlich hingegangen, hat gesagt, bitte, Sie können das Vaterunser auch über Lautsprecher beten, so wie der Imam. Wir haben ja Religionsfreiheit in unserem Land, aber Sie müssen nicht, gerade wenn der sein Gebet hat, ihn stören. So, und er hat nicht gehört und man hat gesagt, Sie spielen ja mit dem Leben. Und wurde erschossen. Also man kann nicht provozieren, man muss tolerant sein. Und ich habe festgestellt, man kann sehr gut leben. Ich bin im Kommunismus aufgewachsen und da habe ich auch keine großen Probleme gehabt. Ich bin Christ geworden und ich denke, wir haben vielleicht mehr Probleme hier mit unserem Glauben als in so einem islamischen Land. Denn da ist Ehrfurcht vor Gott. Nur mal Ehrfurcht. Ich meine, wir haben andere Probleme auch hier. Ich will nur sagen, wir müssen also herausfinden, was ist der Hintergrund, wir müssen also sehr tolerant sein, wir müssen weise sein, der Weise gewinnt Seelen, heißt es in der Bibel. Die wenigsten wissen, dass zum Beispiel, also Islam wäre frauenfeindlich, Mohammed war nicht frauenfeindlich, im Gegenteil, er hat die Frauen sehr hoch geachtet und er war selbst von einer Frau abhängig sogar. Also er hat die Frauen sehr hoch geachtet, die meisten gehen Gefühl nach oder denken nicht viel nach, machen sich keine großen Gedanken, nur, das ist falsch, das ist eine Religion. Man hat lange Zeit gesagt, zum Beispiel der Koran, das ist die Türkenbibel. Aber die wenigsten wissen, dass in dem Koran das ganze, komplette Evangelium, so wie du und ich in unserer Bibel haben, verarbeitet ist, und zwar das Thomas-Evangelium. Von der Geburt Jesus sogar viel mehr Wunder, als was wir in der Bibel haben. Jesus baute Lehmvögel und so weiter, und dann kamen die Kinder, wollten zerstören, sie klatschten die Hände und die Vögel flogen davon. Also ihm wurden Eigenschaften zugeschrieben, die nur der Allah, also Gott, hat. Oder andere, als die Weisen aus dem Morgenland kamen, da saß das Baby Jesus auf dem Schoß der Mutter Maria und die Weisen stellten Fragen und das Jesuskind als Baby hat beantwortet ihnen diese Fragen. Also die sind sogar noch gläubiger als wir. Viele andere Beispiele. So, du wirst erstaunt sein, wenn du den Koran kennst. Ich habe hier 2 Jahre lang Telefonkurspredigt gemacht für unsere Türken. In Türkisch, also Bibel- und Koranlesung, habe ich eine Passage aus dem Koran genommen und eine Passage aus der Bibel. Und habe gesagt, guck mal, das ist genau das Gleiche. 52 Gottesdienste oder Themen habe ich behandelt, denn es gibt 52 Passagen der Bibel, wo wir fast gleich haben, Koran und Bibel. Und kann ich sagen, wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt eure Adresse nennen und ich würde euch ein Johannesevangelium oder sonst was zuschicken, um mehr zu erfahren. Wir sollen uns informieren, das ist ja Gottes Wort. Und Gottes Wort ist für die ja heilig. Muslime und Christen müssen aufeinander zugehen und nicht einander bekämpfen. Aber leider haben sich die Moslems und Christen seit den Kreuzzügen, da ist sie nämlich die Schuld der Christenheit gefallen oder die Würfel gefallen, seit den Kreuzzügen sind Christen und Moslems Feinde, auch aus welchen Gründen auch immer. Ich werde mal hier kurz eingehen darauf. So, auch heutzutage vor allem evangelikale Christen, sie sind so moslemfeindlich. Und zwar, weil sie die Endzeit falsch interpretieren. Die sagen, Jerusalem, das ist also die Stadt der Juden. Die Stadt muss ganz in die Hände der Juden sein. Wenn Jesus kommt, muss er kommt er nach Jerusalem und so weiter. Und wir müssen sie befreien von Islam. Islam gehört nicht die Stadt Jerusalem und so weiter. Jesus kommt nicht nach Jerusalem. Die Bibel spricht, ein neues Jerusalem kommt vom Himmel herab. Und er kommt in den Wolken des Himmels, sagt die Bibel. Ganz was anderes. Das Jerusalem interessiert ihn nicht groß. Denn ich denke jetzt, man hat eine ganz falsche Vorstellung von Jerusalem, wie der Kaiser Löwenherz. Und als er auf Jerusalem zuging, da als Kreuzfahrer, hat er sein Schild vor Augen gehalten. Er kann wahrscheinlich den Anblick Jerusalems nicht ertragen. Und dann, als er dort war, das war so ein Kaff nur von ein paar hundert Einwohner. Das war Jerusalem. Wir leben in einer sehr komplizierten und unübersichtlichen Welt. Das ist unsere Welt. Es ist schwierig zu verstehen. Der Teufel ist der Lügner. Der hat alles verdreht und verzerrt und vermacht und durcheinander gebracht, Feindbilder geschaffen, Menschen aufeinander gehetzt. Wir müssen wissen auch, wie der Islam entstanden ist. Islam und die katholische Kirche haben gleichen Ursprung, fast im gleichen Jahrhundert entstanden. Im 6. Jahrhundert, da ist Gregor der Große gewesen, der die katholische Kirche begründet hat, auch mit sehr viel Lügen natürlich. Du musst die Geschichte studieren, ich habe nicht die Zeit dazu, darauf einzugehen. Könnte vielleicht auch mal einen Abend machen über die katholische Kirche und ihre Lügen. Das gäbe es auch eine ganze Menge, das ist ja so viel verlogen und so viel was, also Dokumente gefälscht worden und vieles andere mehr. Also, aber das kannst du jetzt selber im Internet nachgucken, wenn du willst. Da gibt es auch sehr gute Informationen. Und Mohammed ist im gleichen Jahrhundert gewesen, 6. Jahrhundert. Also beide gleichzeitig entstanden. Da kam die Jungfrauengeburt. Die Jungfrauengeburt hat nichts damit zu tun, sondern Mutter Gottes, Maria. Das wurde das propagiert auf dem Konzil, dass Gott also eine Mutter hat und diese Mutter Gottes hat also diesen Jesus geboren und dann kam die Dreieinigkeit und alle, die mit den Dogmen und Lügen der katholischen Kirche nicht einverstanden sind, die sind alle in die Wüste Arabiens geflohen, da wo heute Mekka ist. Und praktisch als Alternativ, die haben sich von der katholischen Kirche abgespalten und dann ist Mohammed gekommen. Mohammed hat etwas von Juden genommen, etwas von Christen genommen, da ein bisschen rumgerührt und dann seine eigene Religion gemacht. Ist eigentlich eine Protestreligion eigentlich gegen das Christentum und natürlich auch gegen das Judentum, weil Mohammed wollte am Anfang, hat gedacht, die Juden wären die Wahrheit, die hätten die Wahrheit und der wollte sie bekehren, hat auch nicht geschafft. Dann hat auch die stehen gelassen. So, die einen haben am Sabbat ihren Festtag. Die anderen haben am Sonntag ihr Festtag, wir machen dann am Freitag unseren heiligen Tag. So ist Islam entstanden. Und wir sind ja auch so gut, wisst ihr? Wir haben am Freitag Gottesdienst, wir haben am Samstag Gottesdienst und wir haben am Sonntag Gottesdienst. Fast für alle. Nur nebenbei, Spaß beiseite. Also wenn wir die Dinge verstehen wollen, wir müssen also ein bisschen weit zurückgehen in die Geschichte. Juden und Muslime sind vor allem von evangelikalen Christen, von bibelgläubigen Christen ganz besonders, was das Heilerwartung ist, was die Wiederkunft Jesu ist, werden sie jetzt missbraucht als Werkzeuge und degradiert zu primitiv runtergezogen. Die Juden natürlich die Heiligen und Moslems die ganz Schlimmen. Genau so ist es. Moslems sind vom Teufel, Juden sind von Gott. Die einen sind vom Guten und die anderen sind vom Schlechten. Nur als so diese Weiß-Schwarz-Malerei. Der Westen hat den Islam als eine politische Stärke entdeckt. Die schlachten das natürlich aus. Weil der Teufel herrscht auf diese Art. Teile und herrsche. Das sind die Freimaurer. Und die ganze Welt ist so aufgebaut auf Freimaurerei. Und der Islam ist diese Verbrecherreligion, Terroristen. Gewiss, also auch die Anschläge in New York dienen dazu, sind Verbrecher, sind vom Teufel inspiriert, sind also nur Bomben legen sie, aber das sind die wenigsten. Die meisten wollen nur friedlich nebeneinander leben und sich einfach erfreuen. Und wir haben ja gesehen, der ganze Irakkrieg, unser Herr Bush, Da hat er bis zur Spitze getrieben mit diesem Bin Laden-Syndrom. Ich habe mal hier ein Ehepaar gehabt aus USA als Sprecher. Die Frau war als Sprecherin hier, der Mann hat sie begleitet. Und ich kam auf den Busch zu sprechen und habe gesagt, sie, ich bin nicht mit Ihrem Busch einverstanden, was der da macht. Dass er da so in den Krieg zieht und ja Schaden alles anrichtet und zerstört und etc. Also wir waren beim Mittagessen. Es hat nur noch gefehlt, dass er aufsteht, Messer zieht und mir die Gurgel durchschneidet. Sagt, wie kannst du sowas? Also es wurde fanatisiert, sogar in christlichen evangelikalen Kreisen. Wir sind die Richtigen, wir haben die Wahrheit. Und du siehst, die sind einer Lüge aufgesessen. Der Saddam Hussein, der hat keine Waffen, als dieses alles gehabt und die haben bis heute noch nicht gefunden. Nur nebenbei, also es geht ja um Öl. Gerade ist es erstaunlich, dass gerade Arabien, also der Mittlere Osten oder Nahe Osten, dass sie so gesegnet sind mit Öl. Und es geht um Öl. Und jetzt geht es auch bei Iran weiter. Es geht um Öl. Es geht nur um diese Dinge. Und Fromme nützen auch mit und sagen, ja, der Herr ist mit Israel. Der Herr ist mit Israel. Israel ist mit einem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückgekommen. Israel hat eigentlich nichts unten zu suchen im Nahen Osten. Gott hat sie zerstreut, 70 nach Christus, das hat er selber gemacht und hat nirgendwo gesagt, dass sie zurückkommen sollen, sondern sie sollen unter den Nationen sein und dort ein Segen sein. Das ist Gottes Wille, Zerstreuung. Und wenn jetzt Leute herkommen und sagen, ja, Israel muss versammelt sein und so weiter, das war alles. Gott hat Israel versammelt gehabt, als Jesus da war. Wenn ich Apostelgeschichte lese, Apostelgeschichte 2, da heißt es, und aus allen Herren Ländern sind Leute da, die wir hören in unseren eigenen Sprachen, Gott loben und preisen. Als Jesus da war, Jesus hat 95% der Prophezeiungen erfüllt. Nur als Beispiel. Aber jetzt wird das alles auf der Endzeit verlagert und es wird falsch ausgelegt, die Endzeit wird falsch verkündigt und deshalb hat Jesus gesagt, glaubt nicht, in der letzten Zeit werden viele falsche Propheten kommen, sie werden sagen, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus, glaubt nicht und geht nicht hin. Und die fromme Heilserwartung jetzt, also wir warten auf das Ende der Welt und wir erwarten ein politisches Reich. Wir erwarten, dass Jesus seine Füße auf dem Ölberg setzt und dass Jerusalem befreit wird seit den Kreuzzügen und immer wieder Befreiung da Jerusalems. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das muss uns allen klar, ganz klar sein. Jesus baut kein irdisches Reich. Er wird auch nie auf diese Erde kommen. Wenn du den Thessalonicher Brief liest, er wird in den Wolken des Himmels kommen und wir werden ihm entgegengerückt. Wenn du das verstehst, hast du sehr viel verstanden. Da wartest nicht auf, dass Berlin oder Jerusalem oder New York oder sonst etwas Irdisches aufgebaut wird. Da wirst du weggucken können. Aber seit, ja, Luther war auch so ein Fanatiker. Als die Türken vor Wien standen, hatte schon das Weltende erwartet. Als Weltende erwartet. Und alle Jahrhunderte hindurch haben Moslems und so weiter die Juden beschützt, auch vor den Christen, vor den Kreuzzügen, denn die Christen haben ja die Juden genauso gemordet wie alle anderen Leute auch, die nicht ihre Konfession waren. Wenn ich daran denke, wie viele Pogrome in Europa gab es ja wegen der katholischen Kirche, das sind Gottesmörder. Wir haben ja 9. November heute und so weiter und wir wissen ja, die ganzen Pogrome ist ja deutsche Geschichte ein Stück weit. Und Luther hat selber auf die Juden gehetzt, ihre Synagogen soll man verbrennen und so weiter und der Jude ist kein Mensch und hat keine Existenzberechtigung. Das sind Gottesmörder, von der katholischen Kirche inszeniert, aber gerade die Moslems, überall in all diesen Ländern, als sie in Spanien verfolgt worden sind, haben sie Zuflucht gegeben, den Juden. Also von wegen, die Feindschaft Juden, Moslems, die gab es nicht. Die gab es nur, seitdem es die Zionisten gibt, Anfang des letzten Jahrhunderts. Christen haben die Juden ausgestoßen und die Moslems haben sie aufgenommen. Während der Hitlers Zeit waren gerade die islamischen Länder, die Juden aufgenommen haben. Während der Hitlers Zeit. Kanada hat die Juden nicht aufgenommen. USA hat die Juden kaum aufgenommen. England hat kaum die Juden aufgenommen. Die waren unerwünscht. Aber die arabischen Länder, die Mittelmeerländer, also die islamischen Länder, die haben ihre Türen aufgemacht für die Juden. Nee, könnt die Geschichte studieren. Da war sogar ein ganzes Schiff, das bis fast vor der Küste in Haifa ankam und die wurden wieder zurückgeschickt nach Hamburg zur Vergasung. Also wenn wir jetzt 9. November nehmen und sagen, das ist ja so Schicksalstag der Deutschen, das ist der Schicksalstag der christlichen Welt. Teile und herrsche. Und genau das hat der Teufel gemacht und versucht, die Welt jetzt global zu teilen. Und dann kommen gerade die Palästinenser und die Juden dieses Spannungsfeld zusammen. Letztendlich, wenn die Amis rausgehen, die Europäer rausgehen aus Israel, aus dem Nahen Osten, und das den Juden und den Palästinensern überlassen, das Land würde schnell Frieden haben, denn sie sind alles Abrahams Nachkommen. Die sind alles Ismael und Isaak. Das sind alles, diese Araber sind Nachkommen vom Ismael und die Juden sind Nachkommen von Isaak. Und was interessant ist, bei der Beerdigung von Abraham war Ismael und Isaak dabei. Beide Söhne standen bei der Beerdigung des Vaters dabei. Da war nicht eine Feindschaft. Aber wir haben die Feindschaft inszeniert. Also sowohl die Juden wie die Palästinenser sind miteinander verwandt. Als ich in Israel war, dann Sabbat wollte ich nicht in jüdische Hotels schlafen, weil du auch nur Knäckebrot kriegst und Hering vielleicht und nicht viel machen kannst. Habe ich meistens arabische Hotels genommen und da war ich am Damaskus-Tour in einem arabischen Hotel und dann erzählt mir der Hausvater und sagte, wir sind schon seit 2000 Jahren hier. Mein Name ist ein typisch jüdischer Name. Wir sind nur islamisiert. So, dann heißt du nicht mehr Schneider, sondern Snieder. Und wir können unseren Namen auf hebräische Wurzeln zurückverfolgen. Wir sind ja Brüder und so weiter. Wir stammen alle von dem gleichen Stammvater. Das glauben ja die Mohammedaner auch. Und vor Islam, ich möchte ganz offen sagen, du musst nicht Angst haben. Dieser Islam, dass es feindlich wäre. Es gibt ein paar Verrückte. Ich meine, ich habe ja auch einige Bombenanschläge und etc. Morddrohungen gehabt. Und ich weiß, aber das sind immer nur Verrückte, die irgendwie was in den Hals gekriegt haben und nicht verstanden haben. Seit 50 Jahren leben zum Beispiel Türken bei uns. Und wir haben mittlerweile 2,5 Millionen Moslems unter uns. Und ja, du isst gerne Döner, oder nicht? Oder andere Sachen, dass du dort einkaufst. Es ist so wichtig, dass wir merken, um was es geht. Das Thema ist so brisant. Jeder zweite Deutsche ist der Meinung, also es klappt nicht, das Zusammenleben von Türken und Moslems. Gewiss, es gibt noch Probleme, Sprachprobleme, Kulturprobleme. Die sind hier in der Diaspora, also in der Minderheit. Und sie bilden Ghettos. Und das ist ganz normal, dass sowas passiert. Aber deshalb haben wir eine Möglichkeit, eine Missionsmöglichkeit. Du kannst vielleicht in der Türkei nicht missionieren, aber hier kannst du missionieren. Man sagt, der Islam will die Welteroberung. Sag mir, wollen das die Christen nicht auch? Die wollen auch die ganze Welt für Gott erobern? Oder die Juden, die wollen auch die Herrscher der Welt sein und alles kontrollieren? Das gleiche, der gleiche Zirkus. Alle Religionen wollen die Welt kontrollieren und beherrschen. Es geht ja doch allen um die Weltherrschaft. Aber Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also wahre Christen, die werden nicht für die Weltherrschaft kämpfen. Aber ich kenne Christen, die dann die geistliche Kriegsführung führen, die wollen alles kontrollieren, alles beherrschen. Geht's auch in diese gleiche Richtung. Oder in islamischen Ländern haben Christen Probleme. Die Christen haben nur Probleme, wenn sie nicht ihren Glauben richtig ausleben. Und vielleicht haben sie sogar berechtigt Probleme, weil sie ja falsch sind. Es ist interessant, in den Sendschreiben schreibt der Johannes, wenn du nicht umkehrst, wenn du nicht Buße tust, ich werde kommen und den Leuchter von seiner Stätte stoßen. Und was ist passiert? In ganz Kleinasien gibt es keine christlichen Gemeinden mehr. Vielleicht ist der Islam eine Zuchtroute Gottes. So wie Gott Israel gesagt hat, wenn ihr nicht folgt und wenn ihr mir nicht gehorcht, ich schicke euch den Nebukadnezar. Der Nebukadnezar ist mein Diener. Der Nebukadnezar wird sogar als der Diener Gottes bezeichnet. Also wir müssen dem Wort Gottes folgen. Und was sagt die Bibel? Die Bibel sagt uns, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Vielleicht ist das eine Provokation für uns, einfach unsere Feinde zu lieben. Europa ist eigentlich auf dem Weg des Abstiegs. Das Christentum ist Larifari. Ist nichts, bedeutet nichts. Und wenn ich Nordafrika angucke, dort gab es in der ersten Christenheit, gab es blühende Gemeinden. Und was ist dann geworden? Man hat sich gezankt, gestritten um theologische Fragen. Wer ist der oberste Boss? Und der Leuchter ist weggestoßen. Und heute ist das alles islamisch. Es ist eine unbequeme Herausforderung für die Christenheit. Islam entstand also aufgrund von Versagen von der Kirchen im Orient. Wenn man dran denkt, wie die Leute sich gezankt haben. Eigentlich ist der Islam im Grunde ein Ruf Gottes an die Christen zur Erneuerung. Bekehrt euch. Und wenn wir richtig stehen, haben wir mit Islam keine Probleme. Also ich bin Nordindien gewesen, islamische Gegenden oder in Pakistan, das ist ja ganz stark. Und ich war ausschließlich in islamische Gegenden, also hatte ich keine Probleme, wenn du es richtig auslebst. Wenn du natürlich heuchelst und ein Doppelleben führst, die beobachten dich ganz genau, die wissen, ob du echt oder nicht echt bist. Weißt du, die Moslems haben ein sehr starkes Selbstbewusstsein. Allah wills. Allah wills. Allah wills. Bei jedem zweiten Wort ist Allah, ist Gott, so Gott will. Wo sind die Christen, die Gott fragen, die Gott hinterfragen und denen Gott wichtiger ist? Weißt du, für die Moslems, wenn sie sagen, steht das so im Koran? Sagt das auch der Koran? Wenn der Koran das nicht sagt, der Koran hat Vorfahrt. Gottes Wort gilt mehr als was die Menschen sagen. Wir richten uns nicht nach Menschen, wir richten uns nach Koran. Wenn die Christen das tun würden, würde es um Christenheit ganz anders bestellt werden. Die richten sich nicht nach dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist zweitrangig, interessiert sie auch gar nicht. Interessiert sie auch gar nicht. Christen, sie müssen eines wissen, dass Jesus alle Macht hat. Aber anscheinend haben sie nicht begriffen, dass Christus auferstanden ist, dass Jesus lebt, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Wenn sie das begreifen würden, weißt du, wenn die Moslems sehen, Gott ist aktiv, Gott wirkt, da passiert was, der Glaube ist lebendig, der Glaube ist echt. Ich habe in Russland unter den Usbeken zeitlang missioniert und da gearbeitet und gepredigt. Und es war erstaunlich, das sind alles Moslems. Und als ich den ersten Gottesdienst in so einer Versammlung hielt und sah die ganzen schwarzen, dunklen, dunkelhäutigen Leute oder schwarzhaarig oder wusste ganz genau, das sind ja Moslems alles. Und macht Altarruf, wer möchte Jesus annehmen? Ich hätte sie nach vorne rufen können und sie hätten vielleicht Jesus angenommen. Aber er sagt nein. Aber ich sage, geht nach Hause, der Herr wird euch selbst begegnen. Und was ist passiert? Am nächsten Tag kommt schon der Erste in aller Herrgottsfrüh und sagt, er möchte den Pastor sprechen. Er sage, wieso? Ja, heute Nacht habe ich einen Traum gehabt und Gott spricht zu den Moslems durch Träume. Auf übernatürliche Art und Weise. Und sie sind sensibel auf solche Sachen und einfältig und nicht, dass sie dumm sind, aber auf jeden Fall, ihre Seele wird bewegt. Und dann sagt der Erste, ich habe einen Traum gehabt, ich sah einen weißen Mann, der hat ein weißes, langes Schwert, feuriges Schwert, und ich saß ganz hinten, ich war ganz schwarz, und er hat auf meine Stirn das Schwert gelegt, und ich bin ganz hell geworden. Ich möchte hell werden. Pastor, was muss ich tun? Er sagt, jetzt wir knien uns hin, und du nimmst Jesus auf. Gott muss die Leute bekehren. Wir bekehren sie nicht. Aber du weißt, Karl der Große hat ja auch so Massenbekehrungen bewirkt. Auch so, mit Gewalt, mit Zwang. Man kann Leute nicht mit Zwang bekehren. Oder, dass die Kinder getauft werden und dann sind sie schon Christen und das sind nur bessere Heiden. Der Islam wächst bei uns durch Kinderreichtum, wächst auf ganz natürliche Art und Weise. Nicht durch Missionierung, durch Kinderreichtum. So ohne irgendwelche Mission, gar nicht aufdringlich. Wenn die Christen das tun würden, was die Bibel sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Nicht nur Materialismus, nicht nur Geschäfte und nicht nur Geld machen, sondern auch Kinder in die Welt setzen würden. Da würde es um vieles anders bestellt werden. Aber weder im Staat Israel noch hier bei uns in Deutschland oder in Europa, wir nehmen ab und wir werden auch große Probleme bekommen. Und 2050 wird der letzte Deutsche von einem Türken beerdigt. Könnt ihr euch gefasst machen. Denn wir sterben aus als Weiße, als Europäer. Christen sind nicht mehr das Salz und Licht dieser Welt. Sie erfüllen nicht mehr den göttlichen Auftrag. Sie haben nicht mehr die Kraft des Heiligen Geistes. Sie tun auch nicht mal das, was in ihrem heiligen Buch drinsteht. Sie glauben nicht einmal an das Buch. Und Gott sagt, ich stoße den Leuchter von ihrer Stätte. Man schimpft über die Moslems. Aber man übt keine Selbstkritik an sich selber. Man soll ja an sich selbst Selbstkritik üben und mal seine eigenen Fundamente untersuchen, seinen eigenen Glauben untersuchen, sein eigenes Bekenntnis untersuchen. Die meisten haben kein Vertrauen an Gott mehr. Nehmen das Wort Gottes nicht mehr ernst. oder geschweige denn Gebote Gottes. Die Gebote Gottes werden auf die leichte Schulter genommen. Denn die wenigsten lassen sich vom Wort Gottes erziehen oder ja führen oder leiten. Es ist genauso wie vor der Sintflut. Sie ließen sich von dem Geist Gottes nichts mehr sagen. Im 7. Jahrhundert, als der Islam aufkam, dann haben die damaligen Prediger einfach gesagt, das ist das Gericht Gottes jetzt mit dem Mohammed, was jetzt kommt. Ein Bischof, ein koptischer Bischof, Johannes von Nihu, hat gesagt oder sah von allem eine Strafe Gottes für die byzantinische Kirche, welche als Reichskirche und so weiter alle anderen Gläubigen an die Wand drücken und nur die Herrschaft suchen, die Macht. Seitdem das Christentum Staatsreligion geworden ist, kam dieser Abfall. Oder die armenische Christen, die damals ja als erstes Volk zum Christentum übertrat. Das christliche Volk hat Gott verlassen, haben die armenischen Christen gesagt. Und darum lässt Gott zu, dass jetzt wir fremden Mächten dienen müssen. Oder auch in der Reformationszeit, als 1529 die Türken, also Wien bedrohten und so weiter. 100 Jahre vor dem Türken, bevor die Türken vor Wien standen, hat Wycliffe, der Methodistenbegründer, prophezeit, der Islam werde so lange wachsen, bis der Klerus zur Armut Christi zurückkehrt, hat er prophezeit. 100 Jahre vor 1500, was es war. Also bis die Kirche, bis die Gläubigen, bis die Christen zur Armut Christi, also zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und solange die Kirche nicht vom Grund auf reformiert ist, ist es sinnlos, gegen Islam ins Feld zu ziehen und jetzt die zu bekämpfen, denn man kämpft gegen Fleisch. Fleisch wird nicht mit Fleisch bekämpft, wir müssen andere Waffen einsetzen und das sind die Waffen des Geistes. Und Luther sagte sogar über Islam, das ist die zornige Rute Gottes. Wenn die Christenheit im Orient nicht versunken gewesen wäre, im Bilderdienst, im Aberglauben, in Lehrstreitigkeiten, zersplittert, zerrissen und so weiter, wäre es recht. Weißt du, es ist eigentlich Schnuppe, ob wir das oder so glauben. Als Thomas von Aquin die Lehre raus über die Dreieinigkeit komplett fertig hatte, übergibt es der katholischen Kirche, dann fällt er in Ohnmacht oder vom Geist Gottes erschlagen, würden wir fast sagen, so nach charismatisch-pfingstlicher Redeart. Lag er da, die Brüder kamen und sagten, Vater, was ist passiert? Und er stand auf und sagte, nichts. Aber Gott hat mir gezeigt, alles ist Stroh. Die ganze Streitfrage über die Dreieinigkeit und, alles ist Stroh. Wenn du die Wahrheit erkennst und Gott dir die Wahrheit öffnet, dann merkst du, das ist alles doch, das ganze theologische Gezänk. Ob man den linken Fuß wäscht oder rechten Fuß wäscht, ob man Wein benutzt oder Traubensaft benutzt beim Abendmahl, ob man Knäckebrot isst oder Kuchen zum Abendmahl. Also das ist doch egal, diese die ganzen theologischen Äußerlichkeiten, nur eine äußere Frage, gar nicht so wichtig, gar nicht heilsnotwendig. Und darüber kann man reden, kann jeder seiner Meinung gewiss sein. Und Paulus sagt, ich habe es vom Herrn empfangen, aber ob man Kopf bedeckt oder nicht bedeckt, also das war auch eine Streitfrage damals zu der Zeit. Dann gab es die ganze Sittenlosigkeit unter den Rittern, dann die Mönch. Das ganze Mönchwesen, was dann war, und dann äußerliche Werkgerechtigkeit in der Kirche. Und mit diesen fleischlichen Mitteln kann man gegen Islam nicht viel ausrichten. Islam entstand als Gegenreaktion auf das Versagen der christlichen Kirchen. Als Gegenreaktion. Und wir wundern uns, wenn du hierher kommst, ja, die Moslems sind hier sehr strikt. Sie sagen, unsere Kinder werden nicht an der Schulmahlzeit teilnehmen. Wir essen kein Schweinefleisch. Und wir müssen wohl oder übel auch dann Rinderfleisch ihnen servieren. Die sind streng. Aber unser einer, bist du auch so streng mit deinem Glauben, so konsequent? Weil wir nicht mehr konsequent sind und so viel Kompromisse machen. Wundern wir uns nachher, dass mit der Christenheit abwärts geht. Also Islam und Christentum ist mein Thema. Zurück zu den Gedanken, was mich bewegen. Islam fordert Werkgerechtigkeit. Das ist eindeutig. Der ganze Koran ist voll davon. Werkgerechtigkeit. Wenn du das tust, kriegst du das. Wenn du das tust, kriegst du das. Aber ist Judentum nicht das Gleiche? Ist der Katholizismus nicht das Gleiche? Ist manchmal sogar das evangelikale Evangelium auch nicht das Gleiche? Wenn du das tust, wird Gott das tun? Wie ein Automat? Wenn du da 10er reinschmeißt, kommt unten was raus. Wir sind gerettet aus Gnaden und nicht aus Werke. Und Judentum, Islam und Katholizismus, die sind nur auf Werke aufgebaut. Aber wir sind auf Glauben, gerettet durch den Glauben an Jesus Christus. Der Islam ist eine Religion des natürlichen Menschen, deshalb sind auch die Grünen sehr stark fahren da ab und forcieren den Islam, weil natürlich spricht den natürlichen Menschen, hat es mit Paradiese und mit Gärten viel zu tun. Und so auch Katholizismus, auch nur auf natürliche Art. Tu das, sei nett und freundlich, humanistisch. Aber wir müssen eine Person anerkennen, das ist Jesus Christus. Und Jesus Christus wird weder im Judentum noch im Islam als Retter und Erlöser anerkannt. Und in der katholischen Kirche, der Papst oder die Kirche macht selig. Aber es gibt, oder die Maria oder irgendein Heiliger. Aber es gibt keinen anderen Weg und es gibt keinen Retter und keinen Heiland und keinen Retter als Jesus Christus. Wenn wir, das sind auf x Religion, auch, ja, du hast recht, Islam ist auch sehr, sehr gespalten und das ist alles eigentlich, jede Religion ist gespalten. Ob jetzt die orthodoxe Kirche nimmst oder katholische Kirche ist auch, kannst du alle 50 Kilometer fahren und außer, dass sie jetzt nach Rom orientiert sind, sie sind alle gespalten. Jeder will Recht haben. Und das ist der Streit. Der Mensch will Recht haben. Meine Religion ist die beste. Es gibt nur einen Weg und das ist Jesus Christus. Für viele Ereignisse in der Welt haben wir keine Erklärungen. Aber gerade was die Evangelikalen, jetzt gerade die Juden so sterilisieren und Moslems nach unten drücken, ist also eine Sache, weißt du, die denken nicht, dass Gott das die Geschichte abgeschlossen hat. Gott hat mit Jesus die Heilsgeschichte abgeschlossen. Der Heilsweg ist vollendet. Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Da ist nichts mehr zu tun. Und wer noch etwas tun möchte für seine Erlösung, der ist 2000 Jahre zu spät dran. So, wir müssen jetzt nur noch den Sohn Gottes annehmen. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Und die Evangelikalen glauben jetzt, die Gotteslinie geht Abraham, Isaac, Jakob und dann die ganzen Propheten und in Israel dann der Messias. Aber als Jesus zu seinem Volk kam, die Juden haben Jesus nicht angenommen. Tut mir leid. Jesus hat gebettelt, nehmt mich an und so weiter. Aber es war kein Platz in der Herberge. Und das ist die Situation. Und du kannst nicht sagen, dass jetzt die Juden noch irgendwie Jesus mit Jesus was zu groß zu tun haben. Christen haben eigentlich eine Holocaust-Theologie, wenn auch heute der 9. November ist, eine Holocaust-Theologie und sie sind mit dieser Holocaust-Theologie noch nicht fertig geworden. Zum Beispiel die Marienschwestern aus Darmstadt, haben dann die Lüge aufgebracht, Jesus ist aufs Neue in Auschwitz gekreuzigt worden. Also so ein Unfug. Er ist ein für alle Mal gestorben für unsere Sünden. Aber dass die Juden dort gelitten haben, das ist okay, ein Fakt. Aber da ist nicht Jesus gekreuzigt in Auschwitz. Oder diese Nach-Auschwitz-Theologie, was wir in der evangelischen Kirche haben. Weißt du, es ist, man sagt Antisemitismus. Es gibt keinen Antisemitismus. Antisemitismus, da müsstest du die Araber mitnehmen, denn die Araber sind auch Semiten. Der ganz Orient ist alles semitische Nachkommen. Abraham war ein Semit. Alle, die von Babylon kommen, Irak, Iran und alle diese Völker sind Semiten. Eigentlich müssten wir sagen Antijudaismus und nicht Antisemitismus. Und da hat man plötzlich, hat der Deutsche so einen Komplex, gerade besonders die Christen und auch die evangelikalen Christen, was haben wir den armen Juden angetan? Und jetzt müssen wir wieder gut machen die Schuld, aber Jesus hat für unsere Schuld gesühnt. Auch Holocaust-Sünde ist gesühnt worden durch Jesus Christus. Und jeder kann gerettet werden, indem er Jesus annimmt. Und Holocaust ist nicht das Erste, wo die Juden vernichtet werden sollten. Schon eigentlich wollte wissen, wer der erste Antisemit war. Das war Gott selbst. Als er, als Moses, als das goldene Kalb, als die Juden das goldene Kalb gemacht haben und um das Kalb getanzt haben, kommt Moses herunter und dann sagt Gott, ich will das Volk vernichten. Gott wollte schon damals das Volk vernichten. Ich werde dich wählen und aus dir soll jetzt die neue Rasse kommen. Und Moses sagt, nein, nein, lieber Gott. nicht mich, lass das Volk, nimm lieber mich weg. Und du siehst also, da passiert schon 2000 Jahre vor Christus, passiert das Drama und die große Tragödie. Dann gibt es wie roter Faden, der Hammer und der Gleiche, und dann waren die Massenmorde, der Kreuzzüge, die Inquisition, die Pogrome in ganz Europa, und die Juden sind schuld, während der Pestzeiten. Holocaust ist nicht eine deutsche Erfindung. Die haben natürlich das auf die Spitze getrieben. Aber es ist wie ein roter Faden, geht durch die ganze Geschichte. Und ich habe gesagt, die Moslems haben zum großen Teil ihnen dann Hilfe gegeben. Europa ist eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, auf den Leichen von Juden aufgebaut, ermordeter Leichen. Das ist Europa. Wie viele Menschen starben hier jüdischen Blutes wegen ihrer Rasse, aber die können nichts dafür. Nur, sie können was dafür, weil irgendein blöder Theologe den Gedanken aufgebracht hat, irgendein Papst den Gedanken aufgebracht hat, das sind Gottesmörder. Das sind Gottesmörder. Und du siehst, was Religion ausmacht. Religion kann Konzentrationslager bauen, Religion kann über Leichen gehen. Deshalb Vorsicht mit Religion. Auch evangelikale Religion. Teufel wollte, dass wir, sagen die dann nachher, das wollte Gottes Plan stoppen, dann deshalb wollte also verhindern, dass Juden nicht zu Judenstaat werden, aber Gott hat es anders gemacht, dann kam Israel. Aber ich bin nicht sicher mit Israel. Die große Frage ist, Gott vor Auschwitz und Gott nach Auschwitz. Eigentlich die Spannungen, wer hat wen verfolgt und wer hat wen gejagt, wenn man genau nimmt, die Juden haben die Christen verfolgt. Lies mal die Bibel, Stephanus, Paulus selber war ein großer Verfolger der Gemeinde. Wer hat wen verfolgt? Und dann nachher hat man weiter die Verfolgung getrieben. Und dann wurden aus den Verfolgern, also die Verfolgten wurden dann wieder Verfolger. Und die haben wieder zurückverfolgt. Wieder Böses mit Bösen vergolten. Ich bin ein Liebhaber Gottes, ich mag Gott. Aber wie gesagt, ich möchte mich nicht von blinden Leuten leiten lassen oder was und so weiter und ja, ja sagen und dann, oder ich kann auch nein sagen und fühle mich auch frei. Und jetzt treiben die Christen die Moslems in den Tod. Also ich habe hier mal mit einem Imam gesprochen aus der Turiner Straße und er sagt, wissen Sie, wir wollen nur beten. Wir wollen nichts anderes. Wir wollen genauso wie Sie da in der Kirche, wir wollen nur beten. Wir wollen nur mit uns, und wir wollen friedlich leben. Wir wollen nichts anderes. Aber Sie sind schuld für die Anschläge und überall, wo was passiert. Manche muslimisch aussehende oder arabisch aussehende Menschen, die haben Angst, sogar mit dem Flugzeug zu reisen, weil sie sofort verdächtig werden, auseinandergenommen werden, untersucht werden. Ja, vielleicht haben sie eine Bombe im Koffer. Die Araber sind sie mitten. Die Juden sind auch hier mitten und sie gehören zusammen. Juden und Araber gehören zusammen. Sind sie mitten? So, wenn wir, also das, ich denke zuerst mal eine Korrektur, sprachliche Korrektur. Wir sollten Antijudaismus sagen und nicht Antisemitismus. Wir können auch sagen Anti-Islamismus. Das ist genau das Gleiche. Und Antichristentum auch. All die gegen Christus sind. Wie kommen Christen mit dem Anti-Islamismus, dieser neuen Form des Antisemitismus aus? Gott sandte seinen Sohn für die Sünder. Und wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du Jude bist oder Heide bist oder Araber bist oder was du bist. Es ist wichtig, dass wir durch Jesus erlöst werden, persönlich erlöst werden. Einer dieser Leute da aus in Lahore, die mit mir zusammensaßen und Moslems waren, sagte, wissen Sie, mein Glaube ist meine Privatsache. Ich muss damit nicht hausieren gehen. Ich muss nicht jedem sagen, ich bleibe Moslem. Ich gehe auch ab und zu mal zu diesen Festen und so weiter. Aber mein Glaube ist eine persönliche Sache. Wenn jemand ein Katholik wird, der kann auch in seine katholische Kirche ab und zu mal zur Messe gehen und sehen, ob der Pfarrer noch da ist. Oder wenn der Papst kommt, mal das Ding nach angucken, was da passiert oder wie das abläuft. Aber in seinem Herzen ist ja ganz was anders. Gott sieht das Herz an und Gott sieht nicht den Menschen an. Wir sollen aufhören, immer den Menschen anzugucken und den Menschen nach dem Äußeren zu beurteilen. Und wir neigen immer dazu, dass wir die Menschen von außen hin beurteilen. Das ist so einer und das ist so einer. Die meisten Juden aber haben Jesus noch nicht als Messias anerkannt. Also, was wollen wir von ihnen? Und was waren die Folgen? Sie wurden vertrieben und ja, Die Geschichte ist voll und sie haben dann ein Ghetto gebildet und ich bin jetzt gerade noch bei meinem Thessalonicher Brief und sie sind allen Menschen Feind, schreibt Paulus über die Juden, weil sie andersartig waren, so wie bei uns die Türken heute. Und interessanterweise ist, nach der Verwerfung Jesu in Israel, damals vor 2000 Jahren, ist in Israel kein Prophet mehr aufgestanden, keiner. Der so aufgetreten wäre wie Jesus oder Johannes der Täufer oder einer der wie der alten Propheten Jeremia, ist keiner mehr aufgetreten und das ist ein negatives Zeichen. Und Moses hat vorausgesagt, es wird ein Prophet kommen wie ich. Aber es ist keiner mehr gekommen nach Jesus. Und jetzt sind wir in der Endzeit und jetzt haben wir Evangelikale ein großes Problem. Jetzt glauben sie, jetzt wird ein Prophet kommen. Das wird der Messias sein, da kommt Jesus. Aber, und die Bibel sagt, und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Haben die Juden nicht gesehen, in wen sie gestochen haben? Die hassen das Kreuz. Die mögen das Kreuz nicht. Und als Jesus vom Himmel fuhr, oder gen Himmel fuhr, hatte sie gesehen und hat seine Hände Richtung Jerusalem ausgestreckt. Er war auf dem Ölberg. Und hat die Prophetie des Zacharias erfüllt. Die biblischen Prophezeiungen für Israel und Heilsgeschichte und die Offenbarung Gottes, die haben sich erfüllt. Du kannst studieren, kannst dir ein bisschen die Mühe machen, kannst bei uns in unserer Internet-Bibelschule, kannst Matthäus-Evangelium ganz besonders nehmen, das ist das Evangelium für die Juden. Seit Pfingsten ist alles erfüllt. Und natürlich sagen die, jetzt pass auf, da wird eine Heeresmacht kommen und wird gegen Israel marschieren und Israel, da wird Gott eingreifen. Ja, ganz warten, diesen großen Endkampf. Aber dieser große Endkampf ist vielleicht ganz was anderes. Und wir werden geschockt sein, dass es ganz was anderes ist, als was wir denken. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann Gräuel an heiliger Stätte. Was meint das eigentlich, Gräuel an heiliger Stätte? Wenn ihr das alles seht, Matthäus 24, was er da vorausgesagt hat, Gräuel an heiliger Stätte. Schaut doch die Gemeinden an. Schwule feiern Messe. Oder passieren so viel Sündiges und Schmutziges in den Kirchen hin und her, so viel Gräuel, da wird Jesus nicht mehr gepredigt, der Auferstandene. Es gibt hier Pastoren in Berlin, die sagen, Auferstehung, das ist nur eine Legende, das ist nur im Geist passiert, aber nicht in Wirklichkeit. Und wir können also den Abfall hier beobachten. Und dann, aber der Messias muss kommen. Jesus wird kommen und es ist so wichtig, studier, liest den Thessalonicher Brief, versucht das nächste Mal am 27. November haben wir die nächste Bibelschule, da wird der Thessalonicher Brief ausgegeben und da heißt es, und er wird kommen in den Wolken des Himmels mit dem Posaunenschall des Erzengels und so weiter und die Toten werden auferstehen und wir, die wir leben, werden ihm entgegengerückt sein und wir werden bei ihm sein, alle Zeit, nicht nur ab und zu mal, nicht nur für 1000 Jahre, alle Zeit.